Ein herzliches Willkommen im ehemaligen Kloster Flechtdorf. Ehemalig deshalb, weil wir eigentlich kein aktives Kloster mehr sind, schon lange nicht mehr. Flechtdorf, den Ort werden Sie kaum kennen. Ein kleines Dorf im waldeckischen Upland gelegen, schon sehr alt. Unsere 1100-Jahr-Feier haben wir schon gefeiert, 1150 Jahre haben wir schon gefeiert und wir haben die erste urkundliche Erwähnung des Ortes Flechtdorf um das Jahr 830. Es hieß damals aber nicht Flechtdorf, sondern Fliatorpe. Aus Fliatorpe oder Flatdorp und so weiter ist im Laufe der Jahre der Name Flechtdorf entstanden, der absolut nichts mit Flechten zu tun hat. Es gibt viele Heimatforscher, die versucht haben, den Sinn dieses Ortsnamens zu ergründen. Aber eine Vermutung ist, es kommt vom Flat und Fleht aus dem Niederdeutschen, weil der Bachgrund hier unten sumpfig und nass war, dass es vielleicht daher der Name gekommen ist. Also nicht von Flechten und Korbflechten. Das alleine wäre aber nicht erwähnenswert, wenn nicht etwas Entscheidendes passiert wäre um das Jahr 1100. Um das Jahr 1101 genau zu sagen, oder sagen wir mal 1100, passierte in unserer Nachbarschaft eine spannende Geschichte. Der Graf Erpo von Padberg zog mit seinen Mann gen Horhusen. Horhusen, den Ort kennt man heute eigentlich auch nicht mehr. Horhusen lag bei Niedermarsberg. Und er hatte vor, den Ort in Schutt und Asche zu legen. Und die Horhusener sahen Erpo kommen von Weitem und haben sich überlegt, oh je, es ist um uns geschehen, wir müssen was tun. Ein kluger Mann hat die Idee, wir flehen ihn um Gnade an. Man läuft in die Kirche, holt das Kruzifix aus der Kirche und zieht ihm um Gnade bettelnd entgegen. Erpo an diesem Tag war schlecht gelaunt. Wir wissen nicht, warum. Vielleicht hat er Ärger gehabt zu Hause oder sonst irgendwelche Dinge. Erpo sieht die Herrscher auf ihn zukommen, der Bittenden, zieht sein Schwert, haut auf dieses Kruzifix ein und dem Jesus fliegt die Dornenkrone runter. Und jetzt passiert das Entscheidende. Noch im Schwertstreich merkt er, dass seine Hand krampft. Er kann den Arm nicht mehr bewegen. Und ja, was war passiert? Für alle, die dabei waren, war das sonnenklar. Das war die Strafe Gottes für diese Freveltat, die er begangen hatte. Auf dem Fuße folgte die Strafe Gottes. Wir würden es heute vielleicht sagen, naja gut, das sind typische Symptome für einen Schlaganfall. Er hat sich aufgeregt, es war ein warmer Tag. Vielleicht hat es ganz einfach medizinische Gründe. Egal. Die Leute haben es damals anders verstanden. Erpo selbst hat das auch anders verstanden. Wenn ein kleiner Adliger, der gewohnt ist, das Schwert zu führen, den Schwertarm nicht mehr gebrauchen kann, ist das ein ganz großes Handicap. Aber man brauchte den Schwertarm ja nicht nur, um das Schwert zu führen, das war ja auch der Schwurarm. Mit dem Arm wurde ja auch geschworen und damals wurde vieles geschworen. Und Erpo war gezeichnet und er musste was tun. Er fürchtete um sein Seelenheil. Und das Seelenheil war den Menschen im Mittelalter das Wichtigste auf Erden. Es ging immer um das Seelenheil, um den Platz im Himmel und nicht um das Leben auf der Erde. Im Gegensatz zu unserem heutigen Leben, wir sind ja so auf unser eigenes Leben fokussiert, auf das Leben im Diesseits und nicht auf das Leben im Jenseits. Und das war den Menschen damals wichtig und das war auch Erpo wichtig. Und was macht man, wenn man ja, vermögend ist? Man kommt auf die Idee, dass für das Seelenheil gebetet werden muss. Und wer betet für das Seelenheil? Da gab es Klöster, da gab es Mönche, da gab es Brüder und Schwestern, die dieses Beten angeboten haben und das getan haben. Und so kam Erpo auf die Idee, ich gründe ein Kloster. Und er gründet dieses Kloster in Boke. Boke liegt an der Lippe zwischen Paderborn und Delbrück. Viele werden das kennen. Da gründet er das Kloster. Das war die Geschichte, diese Gründungslegende. Man kann sagen, eine schöne Legende. Aber Erpo selbst hat diese Legende aufgeschrieben mit eigener Hand und hat auch die Konsequenzen geschildert. Also es gibt ein Dokument daraus, also vom Erpo selbst. Aber wie das so ist, man beginnt mit einem Kloster zu bauen und richtet den Bauplatz her und fängt vielleicht mit der Kirche an zu bauen. Und war aber folgendes Problem. Erpo war verheiratet mit einer Beatrix von Nidda. Und Erpo und Beatrix waren kinderlos. Und so kam es, dass seine Schwäger, die Brüder der Beatrix, fragten, mein lieber Erpo, ist ja schön, dass du hier ein Kloster gründest und ihr habt ja keine Kinder. Wer bekommt das Kloster mal, wenn ihr nicht mehr seid? Da hat Erpo gesagt, Schluss, aus. Wir stellen den Bau dieses Klosters in Boke sofort ein. Wir ziehen um, denn der Grund und Boden in Boke, den hatte seine gute Beatrix mit in die Ehe gebracht. Wir ziehen um auf meinen eigenen Grund und Boden im Flechtdorf. Gesagt, getan, und so kam Flechtdorf zu einem Kloster, weil es in Broke halt nicht geklappt hatte. Also ein Zweitkloster, ein verlegtes Kloster eigentlich. Was braucht ein Kloster, um zu existieren? Besucher, wie wir heute eigentlich auch Besucher uns wünschen. Und womit konnte man Besucher im Mittelalter am besten anlocken? Indem man Reliquien hatte. Reliquien wurden verehrt und es wurden versucht, Reliquien in dieses Kloster zu schaffen. Und so kam es, dass man fündig wurde in Nordfrankreich, den heiligen Landolin oder Landolin, es gibt unterschiedliche Bezeichnungen. Landolin war eigentlich ein Straßenräuber, der aber dann bekehrt wurde, fromm wurde, es bis zum Bischof gebracht hat und zum Schluss sogar heilig gesprochen wurde, der heilige Landolin. Und dessen ganzen Körper, der noch in Nordfrankreich gelagert war, hat man nach Boke geschafft. Also es gab eine Translatio, wie das auf Lateinisch heißt, und diese Translatio ist dokumentiert. Sowas wurde natürlich in den Kirchenbüchern, Kirchenakten festgehalten, weil das ein ganz wichtiger Vorgang war. Von daher können wir das auch zeitlich recht gut einordnen. Wann der Bau in Flechtdorf begonnen hatte, wissen wir eigentlich nicht so genau. Wir nehmen so die Jahre 1104 bis 1110 an. Das sind aber jetzt Annahmen, es gibt keine Urkunde, die das genau dokumentiert. Wie ging es jetzt weiter? Den heiligen Landolin hatte man jetzt in Boke, in Flechtdorf hatte man noch kein Kloster, aber man begann zu bauen. Was fand man vor? Dieser kleine Ort Flechtdorf, wie muss man sich den vorstellen? Ein Dorf mit wenigen Einwohnern, ein paar strohgedeckte Hütten, ein bisschen Landwirtschaft wurde betrieben. Und hier kommt jetzt jemand auf die Idee, ich baue hier ein Kloster. Es gab eine kleine Kirche, von der wir gar nichts wissen. Wir wissen weder, wo sie gestanden hat, noch wie sie ausgesehen hat, ob es eine Holzkirche war oder eine kleine Steinkirche. Beides ist denkbar. Ob die Kirche überbaut wurde mit dem neuen Klosterbau, wissen wir alles nicht. Man begann zu bauen, zuerst mit dem Chor. Das war das Wichtigste, dass die Mönche erstmal einen Raum hatten, in dem sie beten konnten. Und mit den Unterkünften, die so ein Kloster auch baut. Das war aber nicht so schnell und so einfach machbar, denn erstens, es kostet Geld, sowas zu machen. Und wo kriegt man das Geld her? Wer bezahlt das? Erstmal Erpo. Erpo war ja der Stifter dieses Klosters, der hat die Sache angeschoben. Nun kam aber noch hinzu, dass Erpo um das Jahr 1113 verstorben ist. Das heißt nicht um das Jahr, er ist 1113 schon verstorben. Also hat eigentlich relativ kurze Zeit nach diesem Akt in seiner Freveltat überlebt, also wahrscheinlich die Theorie mit dem Schlaganfall ist wahrscheinlicher wie die Strafe Gottes. Der hätte ihn vielleicht noch etwas länger leben lassen. Er ist 1113 gestorben und wurde dann schon in dem baubefindlichen Kloster hier in Flechtdorf beerdigt. Wenn man den alten Klosterchroniken glauben darf, in der baubefindlichen Sakristei. 1113. So, wir bewegen uns langsam durch die Jahre oder durch die Jahrhunderte. Die Beatrix stand nun alleine da, mit ihrem ganzen Grund und Boden, hatte zwar ihre Schwäger an der Seite, aber eine Frau im Mittelalter ist natürlich eigentlich wie die Frauen heute nur die Hälfte wert. Es ist ja heute leider auch nur so, dass Frauen nicht voll zählen. Muss man mal erwähnen. Und im Mittelalter war das eben auch so. Und sie suchte sich Unterstützung und fand diese Unterstützung in dem Kölner Erzbischof Friedrich. Um 1120 hat der Friedrich der Beatrix den gesamten Besitz abgekauft und auch dieses Kloster abgekauft. Und so ist dieses Kloster in den Besitz des Kölner Erzbistums gekommen. Und jetzt kann man sagen, war natürlich der potenzielle Geldgeber da, den vielleicht Erpo nicht gehabt hätte. Denn wenn wir unsere noch vorhandenen Klostergebäude uns heute betrachten, sind die recht massiv, recht aufwendig in Kalksteinbauweise hier errichtet worden. Das ist also schon eine große Sache gewesen. Und wir haben heute leider nicht mehr alle Gebäude hier vorrätig, sondern nur noch Fragmente. Wir haben den Westflügel, in dem wir hier sitzen, eigentlich komplett aufrecht stehend erhalten. Wir haben die Kirche auch nur noch zur Hälfte, den Südflügel noch zur Hälfte. Das nur mal, um das bildlich zu beschreiben. Es gibt dann noch ein paar Wirtschaftsgebäude, die aber auch aus jüngerer Zeit stammen. Aber zurück zu unserer Klostergeschichte. 1120. Man baute die Kirche mit dem Chor als nächsten Abschnitt den Gemeindeteil, die Gemeindekirche. Und wenn wir heute durchgehen, gibt es so bestimmte Bauphasen, die man immer noch nachvollziehen kann an den Bauwerten, wie das, in welcher Abfolge das gebaut worden ist. Es war noch die Zeit der Romanik. Die Kirche wurde als romanische Basilika gebaut, ein hohes Mittelschiff, links und rechts angesetzt, zwei niedrigere Seitenschiffe eingewölbt, alles mit Steingewölben versehen und eben den Chor mit einem Lettner abgetrennt von der Gemeindekirche. Und wir vermuten, dass es auch eine Krypta gab, in dem er dann die Gebeine des heiligen Landolin vom Boke hierher überführte. Also der Hauptheilige war der heilige Landolin hier in Flechtdorf. Aber daneben wurde auch die Maria sehr verehrt. Es gab angeblich ein wundertätiges Marienbild, zu dem die Gläubigen pilgerten. Und dann war natürlich das, was so ein Kloster brauchte, als Anziehungspunkte gegeben. Und es gab im Mittelalter Wallfahrten hier nach Flechtdorf, wo die Leute scharenweise nach Flechtdorf zogen, um ja, ihre Absolution, ihre Sünden sich zu vergeben lassen. In der Klosterchronik wird berichtet, dass 10 Priestermönche beschäftigt gewesen wären, nur die Sünden zu vergeben. 10 Mönche. Man stellt sich natürlich die Frage, was waren das für Mönche, wo kamen die Mönche eigentlich her? Die Mönche kamen aus dem Kloster Abdinghof und es waren Benediktinermönche. Abdinghof ist das Kloster in Paderborn, das ja heute noch in Form der Abdinghofkirche in Paderborn existiert. Von dort kamen die Brüder. Ja, wir nehmen immer so das Dutzend an, die 12 Priestermönche, die hierher zogen. Mehr sind es eigentlich in Flechtdorf nie gewesen. Es gab natürlich dann noch Laienbrüder, die ja, für die praktischen Arbeiten zuständig waren, während die Priestermönche oft mit der Verwaltung und mit den geistigen Dingen sich beschäftigt haben. Also Abdinghof. Und der Bischof von Paderborn war eigentlich der geistliche Oberhirte, der die Aufsicht über dieses Kloster hatte. Und Eigentümer, wie gesagt, war das Erzbistum in Köln. Und das Erzbistum in Köln hatte sich hier natürlich eine wunderschöne Machtposition geschaffen, denn es gab hier in der Region bei uns immer so kleine Reibereien. Es ging um Gebietsansprüche. Die Mainzer waren nicht weit entfernt, die hatten ihren Bezirk abgesteckt, die Kölner steckten ihren Bezirk ab, die Hessen waren nicht weit und die Waldecker Grafen, die es zur Zeit der Klostergründung hier kaum merklich gab, wuchsen aber auch immer mehr und wurden immer einflussreicher hier. Also es war so eine Region, wo auch Machtspielchen gespielt wurden. Und ich glaube, den Kölnern haben wir auch zu verdanken, dass dieses Kloster und unsere Klosterkirche, die heute mit einem Westwerk, mit zwei massiven Türmen ausgestattet ist, die einzige Kirche im Waldecker Land ist, die überhaupt zwei Türme hat. Also das ist also schon die Rarität. In Waldeck findet man nirgendwo, die meisten Kirchen haben einen Turm. Diese Art dieses Westwerks findet man eigentlich im westfälischen Bereich häufiger, aber nicht hier im hessischen oder gar im waldeckischen Bereich. Und der Erzbischof von Köln, der hatte das Geld, hier bauen zu lassen. Wie lange hat man im Kloster gebaut? Der Abt Uffo war es, glaube ich, gibt es ein Vermerk, um 1180 vermerkt er in der Chronik, das Kloster sei fertiggestellt. Kloster perfecidis, hat er geschrieben, das Kloster ist fertig. Also dann standen die Klostergebäude, die Kirche, aber noch nicht in der Form, wie wir sie heute haben mit den Türmen, denn die Türme kamen erst später. Der Kirchenbau wurde erst um 1250 fertiggestellt. 1250 wissen wir deshalb sehr genau, weil der Papst Alexander allen, die zum Bau der Kirche beigetragen hatten, wahrscheinlich finanziell, darum ging es, den Ablass gewährte. Praktische Sache. Also man kriegte seine Sünden vergeben dafür, dass man zum Kirchen- und Klosterbau beigetragen hatte. Das bringt mich immer wieder auf die Idee, dass man das vielleicht wieder reaktivieren könnte mit dem Ablass. Denn um das Ding hier zu unterhalten, diese Klostergebäude, sind wir auch auf finanzielle Mittel angewiesen. Und wenn das funktionieren würde noch, wäre das eine ergiebige Einnahmequelle. Denn Sünden wären, glaube ich, heute noch genauso viele begangen wie früher. Bloß mit der Vergebung, mit dem Ablass, das funktioniert leider nicht mehr so. Und das haben wir dann dem Martin Luther zu verdanken, der also diese Dinge abgeschafft hat. Wo wir bei dem Martin Luther jetzt gelandet sind, das war natürlich auch insofern der Todesstoß, der dem Kloster versetzt wurde. Mit seinen 95 Thesen an der Schlosskirche in Wittenberg hat er ja viel Aufruhr angestiftet. Es gab ja Riesenauseinandersetzungen. Und die Waldecker Grafen, die eigentlich schon immer ein Auge auf dieses Kloster geworfen hatten, gerne die Vogtei dieses Klosters besessen hätten, die aber in den Händen des Kölner Erzbistums war. Und man stritt sich immer mit den Kölnern, wer denn hier eigentlich jetzt die Aufsicht haben sollte, wer hier Vogt über dieses Kloster sein sollte. Diese Waldecker Grafen hatten einen guten Draht zu den Thüringer Grafen und schlossen sich sehr schnell der Reformation an. Und das führte dann dazu, dass 1525 die Waldecker beschlossen, wir werden evangelisch. Das heißt, der Graf in Arolsen beschloss, ich werde evangelisch und seine Untertanen wurden dann automatisch auch alle evangelisch. Und damit war eigentlich klar, dass es hier schwierig werden würde mit dem Kloster. Aber mit unserem Kloster ging es auch vorher schon so nicht gut. Das Kloster war eigentlich, wenn man so will, eigentlich nicht unvermögend. Wir wissen, dass das Kloster eigentlich relativ großen Grundbesitz hatte. Überliefert ist Grundbesitz an über 70 Orten hier in der Region, hauptsächlich in dem heute westfälischen Bereich, also jenseits unserer hessischen, westfälischen Landesgrenze. Aber auch bis hinauf nach Vechta gab es Grundbesitz. Und wie kommt ein Kloster zu so großem Grundbesitz? Durch Schenkungen, wenn jemand in ein Kloster eintritt, wird erwartet, dass er eine Mitgift mitbringt. Genauso wie die Braut, die heiratet, eine Mitgift bringt und so bringt also auch ein Bruder oder ein Mönch, der ins Kloster eintritt, eine Mitgift mit. Und das ist halt in Form oft von Ländereien. Oder es sind eben Dankgeschenke dafür, dass man Dankgebete Totenmessen gelesen hat und solche Dinge hier, wo man das eben mit Ländereien vergütet. Nun ist das gut und schön, wenn man viel Land hat. Man muss aber auch Leute haben, die bewirtschaften und die gewisse Abgaben leisten, denn um die Abgaben ging es ja für das Kloster, nicht um die Kartoffeln unbedingt, die da gewachsen hat. Nee, Kartoffeln, Entschuldigung, das war jetzt falsch. In der Zeit gab es noch keine Kartoffeln mehr. Es ging um die Abgaben. Nun wissen wir aber, im 14. Jahrhundert wütete die Pest in Deutschland und dezimierte natürlich auch die Landbevölkerung. Und wenn die Bauern nicht mehr da sind, kommen auch die Einnahmen nicht. Und so kam das Kloster in wirtschaftlich große Schwierigkeiten, die noch verstärkt wurden durch Misswirtschaft im Kloster selbst, dass man keine ordentliche Buchführung hatte und sich eben der Einnahmen regelmäßig versicherte. Und da rächte sich natürlich dann die mangelnde Vogtei, denn die Vöchte waren ja dafür zuständig, die weltlichen Dinge zu regeln, die Einnahmen beizutreiben. Und der Kölner Erzbischof war dann vielleicht doch ein bisschen weit weg, sodass es also zu Schwierigkeiten kam. Das Kloster geriet in Schulden. Die Mönche mussten betteln gehen. Es gab eine große Betteltour mal durch ganz Deutschland. Bettelmönche ist ja eigentlich auch nicht unbekannt, gab es ja mehrere. Man hat 500 Gulden erbettelt in ganz Deutschland, um die Schulden beim Bischof in Paderborn zurückzuzahlen. Also es gab wilde Zeiten. Und gerade das 14. Jahrhundert bis der einsetzenden Reformation war schon wild. Also das Kloster war ja fertig. Es hatte sieben schöne Glocken. Sieben schöne Glocken und ein Abt, der aus dem Kloster bei Warburg kam, kam auf die Idee, als die Warburger ihre schöne Kirche bauten und Glocken haben wollten, hat er gesagt, ach, wir haben sieben Glocken, die brauchen wir gar nicht alle, ihr könnt euch ein paar holen. Und so kamen die Warburger mit Pferd und Wagen, vermutlich ein Auto gab es ja damals noch nicht, angefahren, wollten die Glocken abholen. Und als dies ein Laienbruder hörte, nahm er sich eine Axt, stieg in den Glockenturm hoch und verkündete von oben, der Erste, der hier Hand an die Glocken legt, dem schlage ich den Schädel ein. Es hat niemand Hand an die Glocken gelegt. Die Warburger zogen wieder ab, unverrichtete Dinge ohne Glocken und die Glocken blieben hier. Aber wir haben sie heute trotzdem nicht mehr alle. Von den ehemals sieben Glocken, ich sag mal, wir haben ja zwei Türme, in jedem Turm hingen drei Glocken und die siebte Glocke wird im Chorturm gehangen haben, den es ja heute auch nicht mehr gibt. Also wir haben heute noch drei Glocken hängen hier in dem südlichen Turm. Und die älteste dürfte so aus dem 14. Jahrhundert stammen. Die hatte das Glück, die war so groß, die ging nicht durch die Schalllöcher durch. Alle anderen Glocken wurden natürlich in den Kriegszeiten, im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg eingesammelt, eingeschmolzen und für militärisches Material umgeformt und kamen dann natürlich irgendwann wieder zurück. Und naja gut, Glocken haben ihre eigene Geschichte, auch in anderen Kirchen, nicht nur hier im Flechtdorf. Aber die Geschichte mit dem Bruder und der Axt ist eben trotzdem bemerkenswert. Dieser Abt musste dann natürlich das Kloster verlassen, als der Waldecker Graf Winter von Krichte, hat er gesagt, mein lieber Abt, du hast hier nichts mit hergebracht, du hast auch nichts zu verkaufen, also bitteschön. Und er zog dann wieder in sein Mutterkloster zurück und hat das Kloster Flechtdorf verlassen müssen. Ja, wilde Zeiten. Sie alle kennen sicher den Roman Im Namen der Rose vom Umberto Eco. Er schildert ja darin wüste Verhältnisse einem Kloster mit Morden und so weiter. Und von Morden können wir hier auch berichten. Also ein Konverse oder ein Laienbruder hatte irgendwas ausgefressen und der Abt des Klosters schickte ihn zum Bischof nach Paderborn mit dem Auftrag, soll dem Bischof sagen, er möchte ihn richten. Verurteilen. Und der Bischof sagt, nee, geh nach Hause, sag deinem Abt, er soll seine Diebe selber richten, ist nicht mein Ding. Und er war ziemlich erzürnt, dieser Konverse, und sagt, ich werde mich rächen. Und als der Abt morgens nach der Ostermesse an seinem Kohlefeuer saß, sich die Hände gewärmt hat, kommt der Konverse von hinten mit einer Axt und spaltet den Abt das Haupt, er hat ihn totgeschlagen. Ein Abt totgeschlagen im Kloster, nach der Ostermesse. Flechdorf, wüst ging es zu. Einen anderen Abt hat man entführt nach Westfalen, nach Nordernaa. Da war wohl auch ein Kloster. Warum er den entführt hat, das entzieht sich eigentlich unserer Kenntnis. Es kam nur nach einigen Wochen die Nachricht, ihr könnt den Abt wiederholen, er liegt auf der Miste, ihr könnt ihn haben. Dann hat man den Abt wieder hierher gefahren und hat ihn dann hier eben ordnungsgemäß beerdigt. Auch eine wilde Geschichte, warum das so geschehen ist, wissen wir nicht. Der dritte Abt, der zu Tode kam, von dem wir wissen, aus der Klosterchronik, ein Abt fiel von der Mauer und brach sich das Genick. Nun gut und schön, wir wissen, das Kloster hatte eine Mauer, das wissen wir heute noch, wir haben noch Reste dieser Klostermauer, wir wissen auch in etwa, wo sie verlaufen ist, aber die muss hoch genug gewesen sein, dass, wenn man herunterfällt, sich das Genick bricht, also 3-4 Meter hoch wird sie schon gewesen sein. Also, das sind so Dinge aus unserer Klosterchronik, die wir da entnehmen können, die eigentlich spannend sind, die man erzählen kann. Und ja, es ging eben nicht nur friedlich zu hier bei uns. Ja, in so einem Kloster, wenn viele Brüder auf engem Raum zusammenlegen, gibt es natürlich Auseinandersetzungen. Das ist unvermeidlich. Und so hatten wir hier in Flechdorf mal den Fall, dass ein Abt verstorben war. Es musste ein neuer Abt gewählt werden. Und die Brüder konnten sich nicht einigen. Die älteren Brüder entschieden sich für einen älteren Mitbruder als Abt und die Jüngeren, die wählten einen Jüngeren. Da hatten wir die Situation plötzlich hier, dass wir zwei Äbte in einem Kloster hatten. Das ging natürlich überhaupt nicht. Ich meine, jeder weiß, es gab mal zwei Päpste, warum nicht auch zwei Äbte, könnte man sagen. Jedenfalls, die Situation war untragbar. Niemand von beiden wollte zurücktreten. Die Sache wurde vom Konzil, vom Papst dann entschieden. Und natürlich, der Papst war nicht der Jüngste, der ältere Bruder kriegt ja den Zuschlag. Und als die Boten dann kamen vom Konzil und brachten die Botschaft, dass der ältere Bruder ab sein sollte und der Jüngere eben verzichten sollte, da sagte dieser, nein, das sehe ich gar nicht ein, ich bin ordnungsgemäß gewählt. Jetzt beginnt die nächste Geschichte. Dieses Vernehmen gingen zwei Brüder zu ihm und machten ihn mit der Kürze des menschlichen Lebens vertraut. So steht es wörtlich in unserer Klosterchronik drin. Und sie gingen wieder hinweg und legten eine Wurst auf den Rost. Und noch ehe die Wurst gar war, kam ein Bruder gelaufen und meldete, der Abt sei verschieden. Also so macht man Leute mit dem kurzen menschlichen Leben vertraut. Das ist jetzt die Nummer 4 in unserer Reihenfolge. Damit soll es dann auch gut sein mit den toten Äbten. Also es ging schon wild zu und die Benediktiner wollten ja eigentlich nach der Regula Benedict leben, die der heilige Benedikt ihnen gegeben hat. Diese Regel wird ja bis heute von den Brüdern, von den Benediktinern befolgt. Und da gibt es ganz klare Regeln, wie sich jeder zu verhalten hat. Das ist wunderschön geregelt, also ich empfehle jedem mal, diese Regel sich anzusehen. Es gibt schöne Regeln da drin, was die Bekleidung betrifft und so weiter und wie man sich Gästen gegenüber verhält. Und finde ich eine Bemerkung immer so, die zitiere ich immer oft, also man muss sich dem Gast gegenüber so verhalten wie Jesus Christus persönlich, als ob der persönlich entscheidet. Und es war auch eigentlich selbstverständlich bei vornehmen Gästen, dass die vom Abt die Füße gewaschen bekamen, ne, wenn die von der Staubinger Straße kamen. Also solche Dienstleistungen, solche demutsvollen Gesten gehörten eigentlich zur Regel Benedikt. Ich meine, Füße waschen wir unseren Gästen heute auch nicht mehr, aber sie vernünftig begrüßen und bewerten und ordentlich mit ihnen umgehen, das wollen wir auch heute gerne noch tun. Ja, wie ging es weiter mit unserer Klostergeschichte, damit wir mal langsam zum Ende kommen? Die lutherische Häresie, wie sie der Abt Fiebeling hier mal in der Chronik bezeichnet hat, nahm ja immer mehr Raum ein. Und die Waldeckerkafen stritten sich mit dem Kölner Erzbistum vor dem Reichskammergericht in Wetzlar über 40 Jahre lang um die Vogtei dieses Klosters. Zum Schluss obsiegten die Waldecker. Das heißt, die Waldecker hatten dann die Aufsicht, die weltliche Aufsicht über dieses Kloster. Die geistliche Aufsicht war immer noch beim Bischof in Paderborn angesiedelt. Und die Waldecker sahen sich dann veranlasst, hier für Ordnung zu sorgen, weil die Sitten total verfallen waren, die Brüder sich nicht mehr so verhielten, wie sie sich eigentlich nach ihrer Regel verhalten sollten. Auch die Äbte schlugen über die Stränge, liefen in der Gegend herum und hielten sich nicht im Kloster auf, wie es eigentlich gefordert wurde. Es kam dann sogar so weit, dass einer der Äbte, einer der letzten Äbte von dem Waldecker Grafen festgesetzt wurde, bei Brot und Wasser auf der Burg Waldeck eingesperrt wurde, ein paar Wochen, um ihn wieder zur Vernunft zu bringen. Und er wurde dann wieder entlassen mit dem Versprechen, dass er sich jetzt eben vernünftig verhalten würde und von seinen Umherwandern absehen würde. Aber er hat sich nicht daran gehalten. Im Gegenteil, er begann damit, Gerätschaften aus dem Kloster zu entfernen, sie wegzuschaffen in den westfälischen Bereich, in den katholischen Bereich, also Richtung Brilon von hier aus, verschwanden bestimmte Dinge. Und das hat dem Waldecker Grafen natürlich auch nicht gefallen. Und es wurde immer schlimmer. Es führte dann dazu, dass man im, ich glaube, 1643, ich weiß jetzt das genaue Datum nicht, aber gut, kann man nachlesen, kam der Landdrost von Westfalen mit berittenen Mann, überfiel das Kloster, raubte das gesamte Kloster aus. Es wurde alles, was nicht nied- und nagelfest war und wertvoll war, weggeschafft. Da kann man sagen, wenn man heute durch das Kloster sieht, naja, viel Wertvolles ist eh nicht mehr da. Also ja, wir haben nichts mehr. Auch die Kirche ist kahl eigentlich heute. Es gab in dieser Kirche 10 Altäre, an denen gebetet wurde, die mit wertvollen Schnitzarbeiten versehen waren. Es ist nichts mehr da. Die Gerätschaften sind weg. Die Abendmahlsgefäße, alles, was wertvoll war, unsere Bücherbestände, die wertvollen Bücher, die so ein Kloster besaß, sind weggekommen. Es ist öd und leer gewesen. Und der Waldecker Graf schickte dann einen Schreiber und ein paar Mannen hierher, eine Bestandsaufnahme zu machen von dem, was noch da sei. Diese Liste ist hochinteressant, die haben wir heute. Da steht genau drin, wie viele Bretter noch da waren, wie viele Töpfe noch da waren und wie viele Kissen noch da waren und wie viele von den Bekleidungsstücken in der Kirche noch in der Sakristei hingen. Es ist alles genau verzeichnet, wirft ein wunderschönes Bild auf den Zustand nach diesen Überfällen auf dieses Kloster. Ja, die Sachen wurden weggeschafft. Es gab Reformbestrebungen, der auf Verlangen des Waldecker Grafen wurden Visitationen eingeleitet hier im Kloster. Es kam von anderen Klöstern Visitatoren, die dann sich ein Bild davon machten, wie es hier zuging. Diese Bursfelder Kongregation, man trat es in Kongregationen bei, wo versprochen wurde, dass man sich künftig eben konform den Regeln verhalten würde. Also es gab da Bemühungen, wieder das geistliche Leben hier ein bisschen auf gerechte Bahnen zu lenken. Aber es fruchtete im Endeffekt alles nichts, weil die Äbte eben schlecht wirtschafteten und die Sache immer mehr verkam. Und die letzten Äbte waren eigentlich die schlimmsten, die wir hatten. Wir hatten zu Beginn der Reformation, ich habe den Abt Fiebling schon erwähnt, der ein gebildeter Abt war, er hatte in Erfurt studiert. Und der hat versucht, gegen diese Reformationsbestrebungen anzukämpfen, das Kloster wieder hochzubringen, die Wirtschaft geordnet, Buchführung eingeführt, gebaut. Zum Beispiel hat er erstmal dafür gesorgt, dass unsere Kirche einen Steinfußboden gelegt wurde. Bis dato gab es einen Lehmboden und man muss sich das vorstellen, die Menschen saßen ja nicht auf Kirchenbänken. Früher, man ging in die Kirche und stand eigentlich. Gottesdienst hat man stehend teilgenommen, man fiel auf die Knie. Und wenn sich alle dann auf das Amen erhoben, dann hat es gestaubt in der Kirche, was dann relativ trocken drin war. Und er sorgte dafür, dass ein Steinfußboden reinkam. Wir haben heute von dem Fiebling in der Kirche noch einen schönen alten Taufstein stehen, der als eines der letzten Relikte aus der Klosterzeit mit dem in der Kirchenausstattung da ist. Also der Abt Fiebling. Dieser Fiebling, der wurde viel zu Visitationen in anderen Klöstern geladen. Also das war also wirklich ein bemerkenswerter Mensch, aber er hat es dann auch nicht retten können. Es gab die letzten Epidemien, Abdecker war ein ganz schlimmer Finger, der dann sich noch an Bergwehrspekulationen hier am Eisenberg beteiligt hat und das Kloster richtig in Schulden gefahren hat. Also es ging drunter und drüber und es war zum Schluss wenig da. Das Kloster nahm dann sein Ende, als 1598 der letzte Bruder starb. Viele Jahre lang gab es noch drei Laienbrüder hier im Kloster, die hier hausten. Hausen muss man ja sagen. Als der starb, hat der Wallecker Graf dann gesagt, so, jetzt ist Schluss mit dem Kloster. Wir stellen das Klosterleben hier ein. Zuvor hat er natürlich noch versucht, weil die Waldecker evangelisch waren, er brauchte ja evangelische Prediger. Es gab keine. Also hat er die Brüder das Angebot gemacht, hier, ihr könnt ja eine Pfarrstelle übernehmen in Schweinsbühl oder hier in der Nachbarschaft, soll euer Schaden nicht sein. Es wird ja gut vergütet. Die Brüder, teilweise hat das funktioniert, teilweise hat es nicht funktioniert. Die wollten also dann auch nicht einfach die Konfession wechseln, wollten bei ihrem katholischen Glauben bleiben. Und so kam es, dass wir im Chor die Mönche ihren katholischen Ritus gefeiert hatten. In der Gemeindekirche wurde evangelisch gepredigt. Das ging viele Jahre so ganz friedlich ein. Es gab nicht, dass man sich gegenseitig beschimpft hätte oder irgendwas. Man hat sich akzeptiert gegenseitig und es ging ganz friedlich vonstatten. Ja, wir sind jetzt also, wenn man an Jahreszahlen es festmachen will, so um das Jahr 1600 gekommen. Die Grafen von Waldeck zogen das Vermögen des Klosters ein. Das heißt, den Grundbesitz des Klosters mit allen Liegenschaften und beschlossen, in den Klostergebäuden, die noch standen, Arme und Bedürftige unterzubringen. Also das Klostergebäude kriegten einen sozialen Zweck. Und man begann auch, die Gebäude umzunutzen, die Wohngebäude, die man nicht mehr als Wohngebäude gebraucht hatte, wie zum Beispiel diesen Westflügel hier, wurde begonnen, Landwirtschaft zu nutzen. Man lagert da drin Getreidevorräte und nutzt die Gebäude eigentlich dann entsprechend um. Man benutzte die Gebäude auf der Ostseite, die eigentlich stark in Mitleidenschaft gezogen waren. Es gab im Kloster nämlich 1635 und 1639 einen großen Brand. Bei diesem Brand brannten alle Dachstühle des Klosters ab, auch die Kirche. Wir haben in unseren Hölzern dendrochronologische Untersuchungen gemacht. Wir finden kein Stück Holz vor dem Jahr 1650. Also es ist, muss alles verbrannt gewesen sein. Man hat dann 1669 auf Bitten der Flechtdorfer Bürger hat man den Wallecker Grafen gebeten, er möchte doch wenigstens dafür sorgen, dass die Kirche wieder instand gesetzt würde. Denn Kirche, muss man sich vorstellen, das Dach oben weg, die Steingewölbedecken stehen noch da, steht alles in Trümmern. Und 1639 stürzte dann auch noch nach einem Unwetter der Chorturm ein, fiel auf die Chorgewölbe und dann lag also ein Riesentrümmerhaufen eigentlich da, sodass man 1669 dann beschlossen hat, die Kirche wieder aufzubauen. Man hat die aber nicht mehr in der Form wieder aufgebaut ohne den Chor. Der Chor fehlt uns eigentlich heute, deswegen ist die Kirche heute hinter dem Lettner mit einer Abschlusswand versehen, kürzer wieder aufgebaut worden als Gemeindekirche. Funktioniert sie auch so noch sehr gut, sie ist reichlich groß und man kann also neben Gottesdienst auch viele andere Dinge in der Kirche, also Konzerte und Veranstaltungen darin machen. 1669, die Spuren dieser Umnutzung, dieser Umbauten finden wir ja, wenn wir durch unsere Gebäude gehen, überall zieht sich das fort. Man hat dann diesen abgebrannten Ostflügel in anderer Form nochmal neu aufgebaut, so in einer Fachwerkmanier, wie das damals üblich war, nicht mehr im vollen Steingebäude mit Gewölbedecken aus Stein, sondern eben in Fachwerkbauweise. Und hat dann die Leute darin untergebracht. Und man hat was Wichtiges gemacht, man braucht hier evangelische Prediger. Man hat ein Predigerseminar hier eingerichtet, in dem evangelische Prediger ausgebildet wurden. Und das ist, wenn man so will, das erste evangelische Predigerseminar in ganz Europa gewesen, was hier in Flechtdorf eingerichtet wurde. Also da waren sie wieder ganz vorne, die Waldecker, mit diesen Dingen. 1702 gibt es die Gründung des Waldeckischen Landeshospitals, oder ja, Waldeckische Landeshospital, so heißt es. Das Hospital, also man hatte vorher ja schon die Pflege hier der Bedürftigen und man hat das jetzt noch erweitert, indem man das Hospital gegründet hat und hat dann auch die Klostergebäude wieder richtig instand gesetzt. Es gab neue Dächer oben drauf und wenn wir unsere Decke, die wir heute hier oben über unserem Raum haben, die stammt aus dieser Zeit um bis 1700. Also wir nehmen an, so 1650 bis 1700, ging ja auch nicht von heute auf morgen, hat man die Gebäude wieder instand gesetzt und hat sie entsprechend genutzt. Dieses Waldecker Landeshospital gibt es eigentlich bis heute. Es gibt heute einen alten Pflegeheim auf der anderen Straßenseite hier oben. Und der Zweck ist eigentlich geblieben, der soziale Zweck, den man nachher eingerichtet hat. Man hat, wie gesagt, schon versucht, dieses Hospital mit einer domänenartigen Landwirtschaft versehen. Denn das Hospital wurde in der Gründungsurkunde mit 300 Morgen Grundbesitz ausgestattet von den Waldecker Grafen, um auf ewige Zeiten 30 bedürftige Personen hier aufzunehmen, zu unterhalten, zu pflegen. Na gut, hatte der Graf ja gut stiften und spenden. Das Vermögen des Klosters war ja reichhaltig, da konnte er mal 300 Morgen leicht abzweigen und das eben für diesen sozialen Zweck zur Verfügung stellen. Aber trotzdem, er hat sich dann bemüht und es ging also hier dann mit dem Klosterleben zwar nicht mehr weiter, aber eben mit dem Hospital ging es weiter, es wurde Landwirtschaft betrieben und die Leute wurden aufgenommen und gepflegt und verköstigt hier. Das ging bis 1968. 1968 kam der Landkreis Waldeck-Frankenberg, Waldeck-Frankenberg gab es ja auch noch nicht, auf die Idee, was zu ändern. Man sagte, die Landwirtschaft, die wir betrieben haben, ist nicht mehr rentabel. Wir können die im Prinzip auch einstellen und wir lassen das und betreiben zwar das Hospital weiter. Und dann hat man die Wirtschaftsgebäude des Klosters an einen Landwirt hier aus dem Ort verkauft, der hier dann hier hochgezogen ist, aus dem Ort unten aus der Ahrtalstraße hier oben hingezogen ist. Und der dann sich vergrößern konnte in dem ganzen Hof, hatte plötzlich einen großen Hof, fühlte sich wie der Klosterabt persönlich plötzlich hier oben. Und man hat in dem Kaufvertrag ihm aber zur Auflage gemacht, dass das alles unter Denkmalschutz steht und er doch bitte schön dafür sorgen muss, dass nichts verändert wird. Und daran hat er sich gehalten, Gott sei Dank. Deswegen ist der Stand, den wir heute hier vorfinden, im Wesentlichen der Stand von 1968. Er hat keine Rolltore eingebaut, keine elektrischen Leitungen verlegt. Das ist alles so die Vorkriegserscheinungen, die wir hier haben in unseren Gebäuden, die wir hier vorfinden. Ein Segen für die Denkmalpflege, für den Erhalt des Anwesens, eine Katastrophe. Und gut. Jetzt hatte man natürlich die Situation, dass der Landkreis Waldeck, der in der Rechtsnachfolge der Waldecker Grafen und des Waldecker Fürstenhauses, der jetzt Eigentümer dieser Klostergebäude war, die Klostergebäude verkauft hat, die Kirche behalten hat. Das ist jetzt geteilt worden, dieses ganze Anwesen hier. Und das ging dann halt weiter. Die Kirche gehört bis heute dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Die Kirchengemeinde, die evangelische Kirchengemeinde Flechtdorf, darf die Kirche nutzen, aber in Bau und Besserung halten muss die Waldeckische Landesstiftung, die man 1968 gegründet hat, die Kirche. In dieser Stiftung wurde das Vermögen aller Waldecker Klöster dann in einer Stiftung zusammengefasst. Und diese Stiftung hat einen sozialen Zweck, nämlich die Unterstützung von armen und bedürftigen Menschen. Ja, es ging dann so weiter bis 2007, der Förderverein Kloster Flechtdorf auf den Plan getreten ist und diese ehemaligen Klostergebäude ersteigert hat aus einer Zwangsversteigerung und sich seitdem bemüht, ihr neues Leben einzuführen, auszuräumen. Die Landwirtschaft haben wir ja etwas zurückgedrängt. Wir nutzen die Gebäude heute anders und sanieren Zug um Zug die Gebäude, damit wir sie wieder nutzen können und dass sie also für die Zukunft eigentlich erhalten bleiben. Der Verein hat sich so ein bisschen Kulturarbeit verschrieben. Es gibt die Möglichkeit seit neuestem einer Herberge hier, dass man hier übernachten kann. Das hat zwar unter Corona etwas gelitten im letzten Jahr, aber es wird in diesem Jahr wieder sehr gut angenommen. Wir haben viele Nachfragen. Es gibt die Möglichkeiten, dass man hier im Kloster heiraten kann. Wir sind ein Ableger des Standesamtes. Auch Eheschließungen finden fast regelmäßig hier im Kloster statt. Wir haben ein schönes Trauzimmer eingerichtet. Und man gibt ja auch die Möglichkeiten, dass man hier bei gutem Wetter im Hof feiern kann oder hier in unseren Räumlichkeiten feiern kann. Wobei ich sagen muss, die Räumlichkeiten sind nicht so groß, dass man Hochzeiten mit 200 Personen oder so feiern kann, wie das heute ja manchmal üblich ist. Es ist eher die kleine Hochzeit, aber die ist ja auch viel schöner, finde ich immer. Also mit 50, 60 Personen kann man hier eigentlich echt gut feiern. Man kann Geburtstage feiern. Also wir nutzen die Räume vielfältig. Es gibt Konzerte, es gibt Theaterstücke, es gibt Open-Air-Kino und viele, viele andere Dinge, die wir hier in diesem Anwesen machen. Wir hatten, bis Corona uns überrascht hat, ein regelmäßiges Klostercafé hier, wo zweimal im Monat am Sonntag Kaffee und Kuchen verkauft wurde, wo sich einige Frauen engagiert haben, das zu machen. Das wurde auch sehr gut angenommen. Da hatten wir jeden Sonntag 50, 60 Gäste hier im Café drin. Und das ist natürlich alles noch nicht wieder hochgefahren. Wir arbeiten dran, das alles wieder in Gang zu setzen. Ja, wir sind ja hier am Diemelsteich gelegen, ein Wandergebiet. Die Wanderer kommen natürlich auch vorbei und schauen sich das Kloster an. Und eigentlich könnten wir fast jeden Tag eine Klosterführung machen mit Leuten, die hier vorbeikommen, die sich interessieren. Aber wir machen regelmäßige Klosterführungen eigentlich an den Sonntagen, am zweiten und vierten Sonntag bisher regelmäßig, wo man sich nicht anmelden muss, wo man einfach dazukommen kann. Übrige Führungen durch Gruppen, also wir haben ganz oft Gruppen gehabt, also Gemeindefahrten und so weiter, wo busseweise die Leute herkamen, die sich das angesehen haben, die dann auch Kaffee getrunken haben, bewertet worden. Das müssen wir alles jetzt wieder neu in Gang setzen, uns neu erarbeiten und ich hoffe, dass die Verhältnisse sich dann in der nächsten Zeit sich so verbessern, dass man wieder gefahrlos aufeinander zugehen kann und sich mal auch die Hand geben kann, ohne Angst haben zu müssen. Das wünsche ich mir eigentlich für die Zukunft.
Ich würde gerne mal kurz auf die Gründung des Fördervereins noch mal kurz eingehen. Wer sind die Mitglieder? Warum hat sich der Förderverein? Was war so die Motivation für Sie?
Ja, die Gründung des Fördervereins war eigentlich aus der Not geboren. Ich hatte ja schon geschildert, dass durch Sanierungsstau in diesen Gebäuden, das ziemlich trostlos hier aussah. Der Eigentümer war nicht in der Lage, wirtschaftlich in der Lage, hier diese Sache einigermaßen zu erhalten. Das wirkte ziemlich verkommen. Und die Gefahr, dass Teile Gebäude einstürzen und abgerissen werden sollten, Teile waren schon abgerissen, lagen schon in Schutt und Trümmern hier, die wir alle wegräumen durften dann. Die Gefahr war, alles abzureißen. Es gab Pläne, diese Gebäude abzureißen, freizustellen, die Kirche freizustellen. Und da haben wir gesagt, das kann es eigentlich nicht sein. Und dann kam der glückliche Umstand dieser Eigentümer, die Nachfahren des damaligen Eigentümers kamen in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Es kam zu einer Zwangsversteigerung. Und bei dieser Zwangsversteigerung hat der Förderverein, den wir 2006 gegründet haben, dann die Hand gehoben und gesagt, wir ersteigern das ganze Ding. Und Verkehrswert 1 Euro hatten wir gehofft, wir könnten das machen, aber unser Denkmalpfleger hat gesagt, nee, so einfach ist es nicht. Das Ganze hat ja einen Denkmalwert und den hat man willkürlich mit 20.000 Euro festgesetzt. Das heißt, wir mussten 20.000 Euro auf den Tisch des Hauses beim Amtsgericht legen. Und dann waren wir Eigentümer plötzlich. Also ich weiß noch genau, ich war damals Vorsitzender des Fördervereins. Diese Unterschrift, die ich da leisten musste mit meinem Co-Vorsitzenden, war schon ein bisschen zweischneidig. Auf der einen Seite haben wir uns gefreut, dass es jetzt endlich entschieden ist. Auf der anderen Seite wussten wir nicht, was auf uns zukommt. Und es kam einiges auf uns zu. Wir mussten anpacken, wir mussten aufräumen, wir mussten Konzepte entwickeln, wie es weitergehen soll. Dann muss man Finanzen beschaffen, man braucht Mitglieder im Verein. Und ja, es ist uns eigentlich bis heute gelungen. Bloß wir haben noch viel, viel vor der Brust, wir sind noch lange nicht durch. Wir hatten uns mal so ein Nahziel gegeben, ja, 10 Jahre, dann sind wir vielleicht dadurch, aber die 10 Jahre sind wie im Fluch vergangen. Wir haben wahrscheinlich noch mal 10 Jahre vor uns, ohne dass wir fertig sind. Und wenn wir dann so weit sind, fangen wir wahrscheinlich vorne wieder an zu sanieren. Also das ist ein Never-Ending-Projekt hier. Aber es ist ein spannendes Projekt. Und wir haben ganz viele Leute, die uns unterstützen durch ihre Mitgliedsbeiträge. Wir haben auch ganz viele Mitglieder, die nicht nur hier aus dem Ort kommen, denn die überwiegende Mehrzahl der Mitglieder kommt von auswärts, aus der Region, aus der ganzen Bundesrepublik. Und es gibt so Konglomerate von Mitgliedern. Ein Konglomerat ist zum Beispiel in Berlin. Liegt daran, dass wir Leute bei uns im Verein hatten, die aus Berlin hergezogen waren und natürlich ihre Freunde in Berlin alle mit einbanden. Die mussten alle dann wieder Mitglied werden. Und in der Verwandtschaft wurden unsere Beitrittserklärungen dann weitergereicht. Und so hat sich das dann gut summiert. Und solche Berliner Mitgliedschaften sind manchmal ganz wichtig, wenn es dann darum geht, dass man ja auch finanzielle Unterstützung braucht, Fürsprecher braucht. Und wenn man dann sich auf einen Herrn Thierse berufen kann, der nicht ganz unbekannt ist, dann öffnet das manchmal eine Tür. In einem Fall kann ich mich noch gut daran erinnern, hat es eine Tür geöffnet und ja, das ist so die Arbeit des Fördervereins bis heute eigentlich. Mittelbeschaffung, Erhaltung, Konzepte, Veranstaltungen. Also ich habe ja, ich glaube, 13 Jahre den Vorsitz geführt. Ich habe im letzten Jahr, musste ich gesundheitlich zurücktreten, kürzer treten. War eine spannende Zeit. Ist auch immer noch spannend und es hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Man muss natürlich auch sehen, dass man viele Leute mitnimmt und immer wieder neu begeistert. Und das ist so ein Projekt für die Zukunft. Wir haben so einen Wechsel der Altersstruktur, die Generationen, die ersten Mitstreiner sind jetzt über die 80-Grenze weg und wir brauchen dringend neue Leute. So ab 50 gewinnt man Leute meistens für diese Arbeit, da können sie sich für sowas interessieren. Aber jüngere Jahrgänge, so den 30ern, 40ern, hätten wir gerne ein paar mehr Leute. Aber vielleicht findet sich das auch. Bei den ganz Jungen kann man ganz schnell Begeisterung erwecken. Also wir hatten am Anfang mal ein Projekt, da hat die Jugendfeuerwehr bei uns den Rasen gemäht hier. Das ging hervorragend. Es ging aber nur so lange gut, bis die Jugendlichen dann die 18 Jahre überschritten hatten und auch beruflich wegzogen. Und dann mussten wir uns auch andere Lösungen einfallen lassen. Und so geht das immer weiter hier. Ne?
Was war denn für Sie persönlich die Motivation, dass Sie diese ganze Arbeit auf sich genommen haben? Haben Sie eine persönliche Beziehung zu dem Kloster, zu der Geschichte?
Also Motivation, also wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt, hätte ich mich wahrscheinlich auch lang gemacht, wie viele andere, und hätte gesagt, macht ihr mal, ich mache mit. Aber ich hab gelernt, einer muss Ja sagen und muss sagen, so, ich nehme mich der Sache an. Ohne dem geht es nicht, sonst versandet das alles. Gut, kann man sagen, ist dir gelungen oder ist dir nicht gelungen? Es gibt vieles, was man eigentlich besser machen könnte, schöner machen könnte. Aber die persönliche Motivation. Ich habe eins gelernt bei diesem Kloster, bei dieser ganzen Entwicklung, dass wir manchmal vor Schwierigkeiten standen, wo wir gesagt haben, wie soll das jetzt weitergehen? Wie soll das jetzt funktionieren? Wie soll das gehen? Dann habe ich immer gesagt, es geht weiter. Man muss nur Zutrauen haben, dass es weitergeht. Und ist bis jetzt, es klingt vielleicht etwas platt, aber es hat jedes Mal geklappt. Es ist immer weitergegangen. Es kam immer irgendwo ein Lichtchen her, wo es weiterging und das, wenn man so will, kann man das auf Gottvertrauen bezeichnen oder was auch immer. Man darf den Mut nicht sinken lassen und das ist eine Antriebsfeder. Und man wächst auch an solchen Arbeiten. Und ich hatte das Glück, dass sich zum Ende meiner beruflichen Laufbahn sich dieses Projekt dann ergeben hat. Ich frage mich manchmal, als ich noch gearbeitet habe, wie hast du das eigentlich alles geschafft, das nebeneinander auf die Rolle zu kriegen. Hinterher habe ich mich manchmal gefragt, als ich dann im Ruhestand war, Mensch, wie ging das früher eigentlich, dass du noch gearbeitet hast? Das ging auch. Also das ist, man kann alles.
Was macht denn das Kloster Flechtdorf zu einem Seelenort?
Ja, was macht das Kloster Flechtdorf zum Seelenort? Auf dieses Thema sind wir eigentlich auf das Seelenort-Thema gestoßen. Nicht unbedingt durch die Touristinformation, die hat das ja dann irgendwann mal in die Hand genommen. Wir sind eigentlich schon vorher Seelenort gewesen. Wir haben seit 2007 haben wir das Kloster übernommen. 2008 hatten wir den ersten Klostertag hier im Flechtdorf. Zusammen mit den Brüdern, der Benediktinerbrüdern aus der Abtei Königsmünster in Meschede. Die kamen hierher, also mit denen hatten wir eigentlich einen recht guten Kontakt, haben wir auch noch. Die Brüder sind also Mitglied bei uns im Förderverein und so weiter, die dann auch mal Veranstaltungen mitgemacht haben, die hier eine Messe gemacht haben. Und das sind auch Erlebnisse gewesen, die wir hatten, die beeindruckend waren. Wo wir gesagt haben, ja, guck mal an, also wir haben da mit den Brüdern gesprochen, wie kommt man ins Kloster, wie funktioniert ein Kloster. Die hatten ja keine Ahnung vom Kloster eigentlich. Wir mussten ja uns alles selbst beibringen, anlesen, wie auch immer. Und waren natürlich dankbar, dass wir da viel klugen Rat kriegten. Unser zweiter Vorsitzender, der Karl Baus, der brachte natürlich viel mit. Der ist ein Historiker, Religionspädagoge und Philosoph. Der natürlich ganz andere Zugänge zu den religiösen Dingen hat, wie ich das hatte. Ich bin ja ein Techniker eigentlich und es geht mir so ein bisschen ab. Aber das fing da an. Und viele Besucher kommen natürlich auch aus dem kirchlichen Hintergrund hier zu uns. Und wir hatten ein Erlebnis, bei diesem Klostertag war ein Riesengewusel hier überall. Es gab Boden und es war Leben überall. Wir hatten einen Raum, das ist das alte Klostertor. Da hatten wir zwei alte Kirchenbänke reingestellt. Und da war es still drin. Und so hat dieser Raum den Raum der Stille, den Namen bekommen. Da hat man drin gesessen, hat sich zurückgezogen, hat vielleicht mit ein, zwei Leuten mal ein Gespräch geführt und konnte wieder rausgehen. Aber das war der Raum der Stille. Der Raum der Stille ist eigentlich bis heute noch. Und in diesem Raum der Stille etablierte sich dann kurz darauf jeden ersten Freitag im Monat eine Gruppe, die ein Friedensgebet durchführte. Das heißt, man traf sich, sang zwei Liedchen und hat ansonsten geschwiegen. Und dieses Schweigen ist was ganz Komisches. Viele halten ja Schweigen gar nicht aus. Die müssen ständig reden, so wie ich jetzt auch am Reden bin. Und ich bin dann zu diesen Friedensandachten auch ein paar Mal hingegangen. Ich erinnere mich noch an eine Friedensandacht mitten im Winter. Es war hundekalt, es war knackig kalt draußen. Wir haben da gesessen, gebittert, haben uns eine Decke über die Knie gelegt. Es war ja nicht geheizt, der Raum, der ist ja nicht geheizt. Dann habe ich gemerkt, wenn man sich auf sich selber konzentriert, man kann das jetzt Meditation oder wie man das was nennen will, aber ein bisschen sich zurückzieht, zurücklehnt und mal in sich geht, man sagt, selbst reflektiert, wie man plötzlich innerlich warm wird, einem die Kälte nichts ausmacht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, vielleicht haben sich die Brüder, die ja hier in diesem Laienschlafsaal auch ohne Heizung und ohne alles gelebt haben, ähnlich gefühlt. Die haben sich vielleicht auch innerlich wärmen können, irgendwo dran. Vielleicht nicht am Feuer, aber an einem inneren Feuer. Und das ist so der gedankliche Ansatz, wo wir gesagt haben, ja, sind wir ein Seelenort oder wenn ein Kloster kein Seelenort, was soll denn dann eigentlich ein Seelenort sein? Wir haben Besucher gehabt hier, die kommen hier, die sagen, ich spüre hier irgendwas, hier ist irgendwas. Natürlich ist im Kloster irgendwas gewesen. Man muss aber sich darauf einlassen, man muss es entdecken und muss es empfinden können. Und das fällt uns Menschen heute mitunter sehr schwer. Dieser Kreis von Leuten, die sich zu dieser Friedensandacht treffen, sind eigentlich fast immer die gleichen Leute, es kommen mal neue hinzu, die sagen mir, mir fehlt was, wenn ich da nicht hingehen kann. Das ist ganz profan, ist das eigentlich. Also ich würde mir da viel mehr Leben, viel mehr Diskussion wünschen, aber das braucht es gar nicht. Es braucht gar nicht viel.
Also Sie haben gerade ein schönes Stichwort gesagt, das haben wir dick aufgeschrieben, Wärmen am inneren Feuer. Ist das das, was der Gast, der hier hinkommt, um den Seelenort zu besuchen, würde Sie sagen, das ist das, was man hier besonders mitnehmen kann, oder ist es noch etwas anderes?
Das wünschen wir uns, dass der Gast das mitnimmt. Da müssen wir aber noch viel dran arbeiten. Das ist nicht selbstverständlich und da fehlt uns auch noch vieles eigentlich in dieser Richtung. Wir sind ja ganz bewusst nicht irgendwo nur kirchlich oder religiös aufgestellt. Wir haben ja von der Veranstaltungsvielfalt, die wir hier haben, alles Mögliche. Es gibt hier auch Veranstaltungen, da muss man aufpassen, dass sie nicht aus dem Ruder laufen, was die Musik zu laut wird und so weiter. Das ist so, hat man kürzlich wieder ein Problem, wo die Nachbarschaft sich beschwert hat und das Altenheim drüben hat gesagt, also geht's dann noch. Ne? Und das ärgert uns natürlich auch. Sowas passiert auch. Das wollen wir eigentlich nicht. Und da müssen wir auch Grenzen und Zäune einziehen, dass wir sagen, so nicht. Wir haben ja so eine Benutzerordnung hier erarbeitet, da steht eigentlich genau das drin, wie man sich hier verhalten soll. Nämlich dem Objekt angepasst, dem angepasst dem Kloster. Das heißt nicht nur, dass man nur mit andachtsvoller Mini hier rumlaufen muss. Es kann ja lustig sein und fröhlich sein und man kann zusammen feiern. Aber es passt nicht zu dem Ort hier. Ne? Und da wollen wir mehr, eigentlich viel mehr und mehr auch über diese Friedensandacht hinaus. Und deswegen war das Thema Seelenorte eigentlich ein Ding, wo wir gesagt haben, Mensch, das ist doch eigentlich das, was wir wollen, genau das, was wir wollen. Aber das bedingt natürlich, dass man auch inhaltlich Programme entwickelt und daran arbeitet. Das ist auch alles kein Selbstläufer. Leute, die hierher kommen, die das angucken und denen ich was erzähle, naja gut, das hat mit Seelenort eigentlich wenig zu tun. Ne? Es gibt wenige Gruppen, wir haben das am Anfang mal gemacht, dass wir Andachten gemacht haben dann und auch in der Kirche gemacht haben, aber da muss man auch Leute haben, die das machen, die sich dieser Sache annehmen. Was eigentlich sehr schön immer ist, das sind Führungen, die wir mit Schulklassen, mit Kindergartenkindern und Schulklassen gehabt haben hier, wo man dann auch mal auf Dinge eingehen kann, auch Stimmungen erzeugen kann, dass man vielleicht mal einen gregorianischen Choral zumindest laufen lässt, musikalisch laufen lässt oder mit denen zusammen mal was singt oder ein paar Verse eben vorliest in der Kirche. Das haben wir auch gemacht und wir hatten einige Führer, die haben das auch gerne gemacht. Und dass ich immer sage, wir haben so eine schöne Kirche, die hat so eine tolle Akustik, wollen wir mal zusammen ein Lied singen? Dass man fragt, was singen wir denn? Und na gut, kommen immer die gleichen Lieder, die Vorschläge, aber zumindest bringt man die Leute dazu, mal zu singen. Und singen ist ganz wichtig eigentlich. Und dieser musikalische Aspekt, der geht mir eigentlich heute, fehlt mir ja auch noch ein bisschen und da würden wir gerne noch mehr dran tun. Ne?
Also das ist das, was man von der Zukunft, das ist ja eine wichtige Frage, was ist denn, wünschen Sie sich für die Zukunft, für diesen Seelenort, also Richtung Musik, Weiterentwicklung in diese Richtung, können Sie sich gut vorstellen? Oder gibt es noch andere, schon konkrete Pläne, was es gibt?
Nein, also wie gesagt, wir müssen daran arbeiten und das hängt auch immer viel an den Leuten, die sich damit einbringen, die mit ihren Hintergründen und ihr Wissen und ihr Engagement mit einbringen. Das kann man nicht immer alles nur auf die Vorsitzenden abschieben, dieses Fördervereins, und die machen das schon. Das muss aus den Kreisen der Mitglieder kommen. Und oftmals kommen ja Leute von außerhalb, die sagen, ich kann mir vorstellen, das und das können wir machen. Wir werden ganz viel nachgefragt von Leuten, die sagen, wir wollen so schön, können wir Kunst ausstellen hier? Ja, natürlich können wir das, wir können alles Mögliche machen. Passt, machen wir schöne Sachen. Aber den Seelenort, gerade dieses Thema Meditation und so weiter, lässt sich durchaus noch weiter ausbauen. Wir haben ein Mitglied, die bietet diese Meditation über die Volkshochschule, über die Kreisvolkshochschule an. Die macht das auch schon regelmäßig ein paar Jahre. Wo sich eine Gruppe trifft, sitzt sich dann im Kreis auf dem Fußboden, auf dem Kissen oder irgendwas und die meditieren regelrecht. Das ist eine andere Form wie dieses Friedensgebet, was wir hier haben, gibt es eigentlich auch. Neueste ist, dass sie meditative Wanderungen mit anbieten hier um unsere Klosterteiche herum, dass man einen kleinen Spaziergang macht, ohne dass man dauernd sprechen muss und vielleicht mal schweigend gehen kann. Schweigen ist eine wichtige Sache, eine wichtige Erfahrung, die man lernen kann. Man muss nicht immer reden. Das sind so Ansätze, die wir in Ansätzen verfolgen, aber die wir eigentlich noch weiter ausbauen müssen.
Und da gibt es ja auch die Möglichkeit, im Haus zu übernachten. Wie kann man sich das denn genau vorstellen, das Angebot?
Naja gut, ich meine, wir haben zwar eine beschränkte Übernachtungsmöglichkeit, wir haben oben in dem restaurierten oder reparierten Dachstuhl 3 Zimmer einbauen können, mit Nasszellen drin, je 4 Gäste können pro Zimmer schlafen. Es gibt also so Stapelbetten und ein Stockbett, so ein Hochbett. Das ist eigentlich vom Angebot her ganz gut. Das ist schon gehobener Standard, möchte ich mal fast so sagen. Es gibt Herbergen, die oder Herbergseltern, die mal hier waren, die haben gesagt, oh, das ist ja der reine Luxus hier bei euch, bei uns ist das nicht so. Es ist auch neu und es ist ganz hübsch. Und die Vorstellung war eigentlich, dass wir das irgendwann mal erweitern. Wir haben ja noch einen riesen Scheunentrakt hier stehen, man könnte das erweitern. Aber das ist so der erste Versuch, wie das mit den Übernachtungen angenommen wird. Man könnte hergehen, dass man mit Gruppen arbeitet, mit Jugendgruppen. Hatten wir auch schon hier, die also hier mal eine Woche hier drin sich selbst verköstigt haben, dann natürlich dann Matratzenlager gemacht haben. Das war alles vor Corona eigentlich. Mit unseren 12 Betten sind wir dann schnell am Ende. Die Gruppen sind ja meistens ein bisschen größer, sind manchmal 20 Leute. Aber auch das ist alles darstellbar. Ist machbar, macht auch Spaß, aber es muss sich jemand kümmern. Und einer alleine kann sich um solche Gruppen auch nicht kümmern. Da braucht es dann meistens 2, 3 Leute, die sich darum kümmern. Was sehr schön war, in den vergangenen Jahren haben wir mehrfach so Jugendworkcamps hier gehabt mit internationalen Jugendlichen aus aller Herren Ländern, die hierher kamen, wo wir dann praktisch gearbeitet haben hier, in der Woche angepackt, Fußboden gelegt, Leben verbessert und wir hatten ja tausende von Dingen, die wir getan haben. Und auch da muss jemand dabei sein, der sich kümmert. Aber hat riesig Spaß gemacht, den Jugendlichen hat Spaß gemacht. Und ja, am Wochenende haben wir da meist so ein bisschen Unterhaltungsprogramm geboten, uns die Gegend angeschaut, mal Schloss Waldeck gefahren, zum Diemelsee gefahren, schwimmen gefahren, nach Willingen gefahren, auf die Rodelbahn. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man hier Freizeitaktivitäten gestalten kann. Das war auch eine sehr schöne Sache. Aber auch das ist mittlerweile ja, auf Null alles. Also ich traue den Zeiten so ein bisschen nach und vielleicht wird es wieder besser.
Jetzt der Gast, der kommt, möchte auch mal ein bisschen Gastronomie. Gibt es da Möglichkeiten hier, also auch insbesondere?
Ja. Das Thema Gastronomie. Wir haben eine Dame hier, die sich um die Herberge kümmert, die Herbergsmutter quasi ist, die sich darum kümmert, die Zimmer fertig macht und Wäsche macht und ja, macht also auf Einzelnachfrage auch mal ein Frühstück. Aber an und für sich sind wir in der glücklichen Situation, dass wir hier im Ort noch eine Bäckerei haben. Die haben ein kleines Café dabei. Und man kann also hier zu den Bäckerei Lamm gehen und kann da morgens sich auch ein Frühstück holen oder sich nachmittags nochmal versorgen. Die Möglichkeit besteht hier auch, dass man also dann nicht so abgeklemmt ist. Das ist ein Problem, was wir hier schon haben. Es ist halt nicht so, dass wir die komplette Übernachtung mit Morgenkaffee hier so voll anbieten. Also das ist alles ein bisschen eher rudimentär. Ne? Das könnte man verbessern, aber das hängt aber auch an der Bereitschaft von Leuten, die sich da einbringen. Genauso wie bei unserem Klosterkaffee. braucht immer Leute, die es machen.
Das haben Sie eben schon im Zusammenhang mit der Jugendgruppe Sehenswürdigkeiten im Umfeld aufgezählt. Wenn wir jetzt konkret an die Gäste sehen, den typischen Seelenortbesucher, die ja wahrscheinlich dann eher nicht die Freizeiteinrichtungen nutzen, was gibt es denn im Umfeld sonst noch an Zielen, die einen Seelenortbesucher vielleicht anlocken können?
Ja. Also meine Frau ist ja ein Faible von unseren Klosterteichen. Für die ist der Klosterteich der Seelenort hier oben und nicht das Kloster hier. Die sagt, wenn ich da oben hingehe, dann bin ich in der Natur und das ist ruhig, dann kann ich mich auf die Bank setzen. Das ist für mich mein Seelenort. Und so hat jeder eigentlich seinen eigenen Seelenort, den man so finden kann. Also Seelenorte sind nicht unbedingt die Seelenorte, die man im Prospekt findet, die so festgelegt sind, so nach dem Motto, jetzt gehe ich dahin und das ist jetzt mein Seelenort. Also ich finde Seelenorte an ganz unterschiedlichen Orten. Meist sind das aber Orte in der Natur. Das kann auch mal eine schöne Kirche sein oder das kann eine schöne Hausfassade sein, die ich mir angucke. Das ist eigentlich jedem Einzelnen überlassen, wie er mit seiner Seele umgeht und welchen Ort die Seele gut findet.
Das heißt, das Projekt ja Sauerland-Seelenort, jetzt sind wir im Grunde ja hier in Waldeckchen. Gibt es hier irgendwie, fühlt sie sich noch irgendwie zum Sauerland in einer Weise dazugehörig?
Also, jein. Also, wenn Sie einen Waldecker fragen, ob er sich zum Sauerland zählt, dann wird er erstmal schlucken und sagen, nee, ich bin Waldecker. Waldecker ist ja eine Kategorie für sich, dass man so mit dem Fürstentum und so weiter, das lassen wir mal hinten an. Geologisch gesehen gehören wir hier eigentlich noch zum Sauerland, nämlich zum rheinischen Schiefergebirge. Wenn man sich unsere Steine hier anguckt, hier gibt es schwarze Steine, das ist der rheinische Kalkschiefer, den es hier gibt. Also das rheinische Schiefergebirge bindet hier und das ganze Sauerland ist ja rheinischer Schiefer. Also geologisch gesehen gehören wir dazu. Touristisch gesehen finde ich es immer ein bisschen komisch, dass die Willinger sich immer mit dem Sauerland zu werben. Das Sauerland und Willingen ist ja Sauerland. Naja gut, Sauerland ist die Marke. Man hat sich eine Marke angezogen und versucht jetzt da den Mantel zu tragen. Finde ich gar nicht so gut. Waldecker Upland hätte mir persönlich viel besser gefallen als Marke. Ist nämlich auch ganz schön, denn die Feriengäste, die auf den Diemelsteig wandern, die schwärmen immer davon, wie schön die Landschaft hier ist, wie schön das Waldecker Upland ist. Und da braucht es das Sauerland nicht unbedingt.
Da kann man vielleicht mit diesem Begriff Wärmen am inneren Feuer, das fand ich wunderschön, was Sie da eben gesagt haben.
Ja, aber das sind aber, wenn das jemand erleben will, muss er sich darauf einlassen. Das ist nicht der Besucher, der eine halbe Stunde hier ist oder eine Stunde und wieder weg ist. Das braucht länger. Das braucht eine gewisse Einstellung, eine innere Einstellung dieser Sache gegenüber. Und ja, ich meine, wir haben Besucher in der Kirche, da ist ja so ein Besucherbuch, da tragen manchmal Leute Sprüche ein, da sage ich nur, geht doch. Manche empfinden das was und andere eben, die gehen halt nur und gucken. Und ich gehöre auch zu denen, die sich ungern in solche Bücher eintragen. Was nicht heißt, dass ich manchmal doch nicht was empfinden würde. Aber was wünsche ich den Leuten? Eigentlich genau das, dass sie neben dem, was man einfach sieht, rein visuell sieht, eben auch was vielleicht empfindet oder mitnehmen kann nach Hause und was erfahren kann. Vielleicht, ja, von unseren Dönekes, sind ja ganz witzig teilweise und ganz schön, aber was hat das mit dem Seelenort zu tun? Eigentlich nicht. Wir sind eben nicht mehr so wie im Mittelalter. Wir sind so aufgeklärt, so rational und es gibt einige Leute, die spüren was, die können auch einen Baum umarmen und sprechen mit dem Baum, für die ist das der Freund der Baum. Ich glaube, ich habe Ihnen genug erzählt und ich könnte nur sagen, der Förderverein hat ein Konto, wir nehmen Spenden an und so weiter und so fort, aber Klappern gehört zum Handwerk und Ja, wenn man so einen Förderverein über Jahre voranbringen will, dann muss man sich nicht schämen zu betteln. Das haben die Brüder früher schon gemacht und jammern gehört zum Handwerk, hat mir mal einer gesagt.